Besten Dank für die ganz passenden Lieder zu unserem Thema heute Morgen. Ich möchte noch einmal anknüpfen an die Folie, am Anfang. Es geht heute um Wertschätzung. Eben um Respekt, um ernst genommen werden, um Interesse, um Würde geben, um Wohlwollen, um Dankbarkeit. Vorhin haben wir es gehabt, Wertschätzung, wenn jemand etwas tut. Aber ich denke, Wertschätzung ist eben noch viel mehr als nur etwas, was man tut, wertschätzen. Es geht um mehr. Ich habe das gefunden. Und dann dachte ich, ja, wow, oder? Wertschätzung ohne Wenn ist jetzt das für heute Morgen. Also ohne Wenn und Aber. Du bist wertgeschätzt, jedes Einzelne. Egal, was wir machen, wir haben es gesungen in den Liedern. Und das ist doch wirklich etwas Wunderbares. Also es ist nicht ein Diplom oder eine Leistung, sondern einfach die ganze Person, wo wir auch Bedürfnisse voneinander wahrnehmen wollen, wo wir Zeit schenken wollen, eine anerkennende Haltung, vielleicht auch Geschenk, das tut auch gut, aber es muss nicht unbedingt sein. Wir haben noch andere Möglichkeiten, für das auszudrücken. Wertschätzung tut gut. Ich glaube, das brauchen wir einfach alle. Genau. Ohne Wenn und Aber. Und wir werden hören, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Das ist das Thema der Predigt. Ich möchte jetzt noch beten. Ja, Herr, danke, dass wir dürfen hier sein, dass wir dürfen vor dir sein und dass du einem jeden von uns begegnen willst. Danke, dass ich, dass du, dass wir alle einfach dürfen wissen, wir sind von dir geliebt, wir sind von dir wertgeschätzt. Und danke, dass du uns kennst durch und durch, weil du unser Schöpfer bist und du weißt auch haargenau, was jedes von uns heute braucht. Ob es Trost ist, ob es Ermutigung ist, ob es Wegweisung ist. Du weißt, was wir nötig haben. Und danke, dass du ein persönlicher Gott bist und dass du einem jeden von uns begegnen willst. Ich bitte dich um ein offenes Herz, um Ohren, die gut hören können. Und ich bitte dich ganz besonders auch für Thomas, dass du ihm das, was du ihm aufs Herz gelegt hast, dass er das gut überbringen kann. Merci vielmals, dass du auch bei den Kindern bist und auch ihnen einfach einen gesegneten Morgen schenkst. Amen. Thomas, bitte. Die Älteren von uns kennen Thomas besser. Wir haben ein paar Mal schon mit der Gemeinde von Thun zusammen dürfen einen Seniorenausflug machen und da bist du auch dabei gewesen. Vor Jahren irgendwann warst du auch schon mal hier im Predigen, glaube ich, aber das ist lang her. Der Thomas ist Pastor von der Krishona-Gemeinde Thun, ist verheiratet, hat 3 lebende Buben, hat er mir gesagt. Und jetzt hat er mit dem Michael Tausch. Sie tun, glaube ich, schon viel austauschen miteinander, Interlaken und Thun. Das sind die 2 Gemeinden, die von Krishona, die nach zusammen sind. Im Kanton Bern hat es ja sonst nicht so viel. Ja.
Noch eine mehr.
Noch eine Lise, ja, ich weiß es.
Ins, ja.
Ins, ja. Gut. Merci vielmals, dass du da bist.
Danke vielmals für die Gastfreundschaft. Ich wäre heute Morgen eigentlich gerne mit meinem Sub gekommen. Hier über den See. Und das hat sich eigentlich angeboten. Aber ich dachte, ihr wollt doch um 10 Uhr anfangen. Und darum bin ich dann doch mit einem anderen Verkehrsmittel gekommen. Marion hat das eingeleitet, das Thema von der Wertschätzung. Stell dir vor, und Gellet, für mich ist es gut, wenn ihr mich auch duzt und wenn ihr mir nachher ein Sie sagt, dann seid ich euch zurück, aber in die Predigt spreche ich euch gerne so persönlich an. Stell dir vor, du hast ein grosszügiges Geschenk gemacht und du hast nicht einmal ein Dankeschön bekommen dafür. Null Wertschätzung. Stell dir vor, du bist Kompromiss eingegangen mit jemandem Und du hast dann gemerkt, dass das ausgenützt worden ist. Stell dir vor, du hast viel gegeben, aber nichts bekommen. Oder du hast im Beruf dein Bestes gegeben. Und am Schluss hat es vor allem Kritik gehagelt. Du bist eine treue Mitarbeiterin, ein treuer Mitarbeiter. Und am Schluss musst du erleben, wie man dir einfach könnt. So als Dankeschön. Oder du hast viel in eine Beziehung investiert, aber am Schluss zeigt man dir die kalte Schulter. Und du fragst dich, habe ich das verdient? Was für Gefühle löst das so aus? Vielleicht sind dir auch noch andere in so Situationen in den Sinn gekommen, wo du gemerkt hast, hey, Wertschätzung gleich null. Vielleicht wirklich wertlos. Vielleicht hast du dich nutzlos gefühlt oder ungeliebt oder abgelehnt. Gescheitert bist oder fühlst dich so. Hast du das verdient? Wir beurteilen andere und uns selber manchmal schon auch. Und dann gibt es Situationen, wo es ganz eine klare Meinung gibt. Ja, die hat das verdient. Nein, er hat das nicht verdient. So eine Geschichte, wo das so ein bisschen zum Ausdruck bringt, die klare Meinung, die lesen wir auch im Johannesevangelium, im Kapitel 8. Das ist die bekannte Geschichte von der, ja, man sagt, von der Ehebrecherin. In dieser Geschichte kommt unweigerlich die Frage auf, ja, hat sie das verdient? Mich beeindruckt so fest, wie Jesus sich verhält in dieser ganzen Situation. Und ich würde gerne mit euch zusammen in die Geschichte eintauchen und wir lesen da Schritt für Schritt weiter. Als Jesus verließ die Stadt, also Jerusalem, und ging zum Ölberg, aber schon früh am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und lehrte sie. Der Tempel ist das religiöse Zentrum, da hat es immer viele Leute gehabt. Menschen, die Jesus zuhören. Viele andere aber auch, die gekommen sind zum Opfern oder zum Beten. Und auch die geistlichen Führer sind dort gewesen. Und dann ist es passiert. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Sie stellten sie in die Mitte, wo sie von allen gesehen werden konnte. Ja, die Frau, die ist nicht freundlich herbegleitet worden. Komm, wir gehen zu Jesus zusammen. Nein, man hat sie angeschleppt. Vielleicht hat man sie sogar angezerrt. Man hat sie nachher nicht mitgestellt. Und jetzt versuch dir mal vorzustellen, wie du dich vielleicht gefühlt hättest in dieser Situation. Also ich finde das extrem beschämend. Es ist so demütigend und so entwürdigend. Jemand in die Mitte zu stellen, umkreist von vielen Leuten, die auf sie zeigen, womöglich noch. Und heutzutage würden wir natürlich sofort das Handy für ihn nehmen, gell? Und zücken und sofort auf Insta tun oder Facebook oder wo auch immer, könnte man das verbreiten in den sozialen Medien. Und wenn wir jetzt beim Begriff von der Wertschätzung bleiben, was für einen Wert schätzt ihr echt noch, dass die Frau hat? Wir gehen jetzt zu dieser Frau. Wie hat sich die gefühlt? Es ist nichts beschrieben in diesem Text von ihren Emotionen, von ihren Gefühlen. Ich habe mich ein bisschen versucht, in sie reinzufühlen, so als Mann halt. Versuch das doch einmal. Also ich stelle mir vor, sie hat sich doppelt geschämt. Also wenn du beim Sex verwünscht wirst, dann, es hat mir mal eine Kollegin erzählt, wie sie ins Zimmer reingekommen ist, wo ihre Eltern gerade miteinander geschlafen haben, oder? Und das ist ziemlich für alle ein bisschen peinlich gewesen. Aber wenn du dann eigentlich noch etwas Unrechts tust in diesem Akt, oder? Wenn du merkst, hey, jetzt zieht gerade jemand den Vorhang auf und du liest dort hin und dummerweise ist noch der letzte Mann dabei. Also, schlimmer kann es eigentlich fast nicht mehr sein. Und dann wird die Frau noch öffentlich an Pranger gestellt. Doppelt peinlich, doppelt schlimm. Und vermutlich war sie Jüdin und sie hat das Gesetz darum wohl auch gut gekannt und hat gewusst, Rübe ab. Also, sie wird jetzt dann gerade gesteinigt. Das war das Gesetz. Und es war ihr wahrscheinlich klar, hey, jetzt bin ich in diesem Kreis hin und ich glaube, ich komme da nicht mehr lebendig raus. Ich komme da nicht mehr lebendig raus. Vielleicht hat sie darum Todesangst gehabt. Vielleicht hat sie auch richtig gespürt, wie sie wertlos geworden ist. Wie ihr Leben jetzt eigentlich keinen Wert mehr hat, weil sie wird ja jetzt dann gerade umgebracht. Ein wertloses Leben, Wertschätzung gleich null. Und da sind die Schriftgelehrten gekommen und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Jesus, was meinst du dazu? Eigentlich doch ein klarer Fall. Die Frau, so sagt das Gesetz, die, wenn sie in Untreue lebt, dann ist es klar, was da gilt. Offensichtliche Untreue. Also, Klammer auf, ich habe mich noch gefragt, warum sie eigentlich den Mann nicht auch angezerrt haben. Er hat eigentlich die gleiche Strafe verdient. Jesus, was meinst du dazu? Du bist doch gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Das hast du doch selber gesagt. Was meinst du jetzt? Sie fragten dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und ihn dann anklagen zu können. Sie haben ein Spiel gemacht mit Jesus. Klar, dass sie dafür ein Opfer gebraucht haben. Also, gell, hat so unter uns gesagt, ich habe ja keine Ahnung, wie die gewusst haben, dass die jetzt dort hinter dem Vorhang liegt. Also, irgendwoher haben die ja müssen eine Info haben, oder? Wir müssen das offen lassen. Es steht da nicht im Bibeltext, keine Ahnung drum. Sie haben einfach Jesus auf die Probe stellen. Und wenn Jesus sie nicht verurteilt, denken wir das mal durch. Wenn er das nicht macht, dann ist er ja barmherzig. Wie er es ja immer wieder sagt, ich bin barmherzig. Oder das sagt die Botschaft von Jesus. Aber dann würden sie ihm vorwerfen, dass er ja das Gesetz von Mose nicht achtet. Obwohl er ja das erfüllen will. Es nicht verurteilen ist darum eigentlich ein Widerspruch gegen das Gesetz. Und er würde dann das Gesetz aufweichen. Jesus ist bekannt als Freund der Sünder und darum, ja, als Feind vom Gesetz. Das wäre ja dann so, oder? Aber wenn er sie würde verurteilen, um mal den anderen Weg durchzudenken, also die Leute haben eigentlich nicht mit dem gerechnet. Also die jetzt hier anklagen, oder, die haben nicht mit dem gerechnet. Wenn er jetzt sie würde verurteilen, dann könnten sie ihn ja anklagen, weil dann könnten sie ihm vorwerfen, hey, du darfst das eigentlich gar nicht. Weil ein Todesurteil dürfen nur die Römer sprechen. Nur die haben Befugnis für das, zu dem. Und wir merken, Jesus kann es eigentlich nur falsch machen. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Leider wissen wir nicht, was er da geschrieben hat. Wäre noch interessant, oder? Wir wissen es nicht, aber die Geste, die bedeutet, er will mit den Anklägern nichts zu tun haben. Er bückt sich und wendet sich von ihnen ab. Vorher im Gespräch haben sie sich noch angeschaut, sie haben sich in die Augen geschaut. Aber jetzt wendet er sich bewusst ab und signalisiert, mit euch habe ich nichts zu tun. Ich gehöre nicht zu euch. Er hat ihr hässliches Spiel längstens durchschaut. Schon fast lustvoll sind sie gekommen und haben die Sünderin da angezerrt. Und schon fast lustvoll haben sie gewartet auf das Todesurteil, dass sie endlich mal wieder Steine werfen können. Und der Argwohn, der hat das Heilige in Jesus angetastet. Die Ankläger, die haben die Gnade beschmutzt, als wäre die Gnade so etwas wie eine Lust am Bösen. Wenn Jesus sie würde freisprechen, hätte er ja Lust am Bösen, weil er das begnadigen würde. Er hätte ja dann nichts dagegen, wenn die Frau steinigen würden. Jesus merkt, was für Gedanken die Männer hier haben. Sie haben so ein Misstrauen gegenüber seinem Vergehen. Als wäre das Vergehen gegen Gott. Als wäre das Vergehen Gesetzesbruch. Als sie nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte: Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Sie sind ihm also in den Ohren gelegen. Aber Jesus hat nur einen einzigen Satz gesagt und alle sind still gewesen. Auch wenn Jesus das da nicht ausspricht, ist für ihn klar, ja, die Frau, die ist schuldig. Das Urteil vom Gesetz ist eigentlich richtig. Die Untreue, die ist als Fakt auf dem Tisch gelegen. Vor dem Gesetz ist der Fall klar. Aber die Frau, die ist da nicht allein schuldig. Es sind noch andere Sünder da. Es sind die, die böse Gedanken haben. Die, die argwöhnisch schauen. Die, die Lust haben am Bösen. Die, die das da alles inszeniert haben. Die die Frau geringschätzen. Wo sie als wertlos anschauen und wo gegen die Gnade sind. Aber Jesus kennt ihre Herzen und damit auch ihre Grausamkeit und ihre Heuchelei. Auch darüber muss ein Urteil gefällt werden. Nicht Jesus bricht das Gesetz, sondern die Ankläger machen das. Nicht er, der ja alles Böse hasst, sondern sie, die ihr eigenes Versagen verstecken, die ihre Sünde beschönigen und die sich selber für vergebenswürdig halten. Damit rechtfertigen sie eigentlich sich selber und sie überheben sich über die Frau, weil sie sehen sich als etwas Besseres als sie, die da Ehebruch begangen hat. Sie überheben sich über sie, weil sie ist ja eigentlich nur noch wert, dass man sie hinrichtet. Aber durch die Antwort von Jesus werden die selbsternannten Richter entwaffnet, ohne dass das Gesetz von Mose abgeschwächt wird. Das Gesetz bleibt in Kraft. Nur ist jetzt niemand mehr da, für das Gesetz zu vollziehen. Wenigstens nicht unter den Ankläger. Weil spätestens dort, wo dann der Jakobus in seinem Brief schreibt, wird es klar. Dort sagt er, wird er später schreiben, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Jesus wendet sich schließlich ein zweites Mal ab und überlässt die Ankläger ganz bewusst sich selber und ihrer Selbstreflexion. Als die Ankläger das hörten, gingen sie einer nach dem anderen davon, die Älteren zuerst. Verlegenheit macht sich breit. Es ist ja fast greifbar, wie peinlich das ist. Zuerst schauen sie sich noch an, einen den anderen, und fragt sich, oh, wer ist schuldlos? Wer rührt euch jetzt zuerst? Der Hugo? Also der Ralf? Oder der Emil? Jeder weiß aber von sich, ich kann nicht. Ich darf nicht. Darum gehe ich jetzt. Es ist mega peinlich. Sie haben sich doch gekannt. Jeder hat vom anderen gewusst, hey, er hat auch, der hat auch. Und, ja, ich auch. Die Worte von Jesus, die wirken im Gewissen. Es ist kein Lügen mehr möglich. Das Warten und das Schweigen, das ist für sie so peinlich geworden. Es hat eigentlich nur noch gegeben, sich jetzt zurückzuziehen. Schleunigst weg von da. Wenn sie jetzt ernst gewesen wäre mit dieser Abscheu gegenüber dem Ehebruch, dann hätte sie die Frau jetzt genommen und hätte sie vor den echten Richter gebracht, oder? Vor den römischen, wo die Frau auch hätte dürfen und müssen verurteilen. Ihr Weggehen ist darum ein Eingeständnis, so ein stillschweigendes Eingeständnis von ihrer gehässigen Absicht und auch von dieser Niederlage, die sie jetzt hier kassiert. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Jetzt versucht euch einmal in die Situation hineinzudenken. Da ist die Meute, die da brüllt und erwartet, dass jetzt da ein Urteil gesprochen wird. Und dann ist Jesus, der einen Satz sagt, es wird still. Die schauen sich an und nachher gehen die Blicke langsam am Boden. Einer nach dem anderen dreht sich um und verduftet. Und dann sehen sie noch die Frau in der Mitte, die da einfach steht, immer noch dort, wo sie am Anfang gestanden ist. So in Schockstarre. Schaut wahrscheinlich auch so am Boden, schämt sich. Und vielleicht schaut sie jetzt so um. Es ist niemand mehr da. Vielleicht kann sie ein bisschen entspannen. Aber sie weiß noch nicht, was passiert. Was macht echt Jesus jetzt? Was sagt er echt etwas? Oder muss ich echt etwas sagen? Oder was ist echt das Nächste? Da richtete sich Jesus erneut auf und fragte sie, wo sind sie jetzt, deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Vorher hat sich Jesus gebückt als deutliches Zeichen von der Abgrenzung gegenüber diesen Lieblosen. Und jetzt richtet er sich auf. Gegenüber dieser Frau zeigt er Zuwendung. Er kommt auf Augenhöhe mit dieser Sünderin. Was für ein Bild ist das doch? Übrigens, gegenüber uns macht er das auch. Er will auf Augenhöhe sein mit uns. Was für eine schöne Geste von der Wertschätzung, von der Würdigung. Die Handlung, die hat ein grosses Gewicht da. Jesus spricht die Frau ja an und das war in der damaligen Zeit ein No-Go gewesen. Also von der Kultur her einfach schon. Kein Mann hat eine fremde Frau angesprochen. Das hat es nicht gegeben, das hat Mann nicht getan. Jesus bricht die Konvention. Nicht nur in dieser Geschichte, oder? Wenn wir durch die Evangelien gehen, gibt es immer wieder so Situationen, wo es eigentlich nicht geht, was Jesus da macht. Und dann hat auch definitiv niemand Gemeinschaft mit einer Sünderin. Aber Jesus gibt dieser Frau, die das eigentlich aus der Sicht von allen anderen nicht verdient hätte, Würde und Wertschätzung zurück. Und jetzt redet die Frau zum ersten Mal in dieser Szene. Sie hat sich ja vorher nicht einmal verteidigen können. Und jetzt fragt Jesus, hat dich keiner verurteilt? Und jetzt kommt sie und sagt zum ersten Mal ein Wort und sagt, nein, Herr. Das ist alles. Sie erklärt nichts. Sie rechtfertigt sich nicht. Sie sagt einfach nur, nein, Herr. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Jesus spricht die Frau frei. Und er gibt ihr damit eigentlich das Leben zurück. Das hat sie ja vorher gerade verloren gehabt. Was muss das für sie bedeutet haben? Was muss das in ihr ausgelöst haben? Gerade ist sie noch von den Führern vom Volk angeklagt worden und jetzt ist sie freigesprochen. Niemand mehr ist da, der sie verurteilt. Auch Jesus nicht, obwohl er ja könnte. Er dürfte. Die Frau ist jetzt nicht mehr auf null mit ihrem Wert, sondern auf 100. Eine ist da, der sie aus dem Staub erhebt und ihre Würde zurückgibt. Halten wir kurz inne und überlegen, was Jesus da getan hat. Er hat eigentlich das Gesetz ausgeübt. Er hat gezeigt, die Schuldigen, die haben es verdient, dass man sie bestraft. Aber alle Schuldigen sind vor dem Gesetz gleich. Jesus hat da alle Anwesenden in den Blick genommen. Das Zweite, gleichzeitig hat Jesus auch vergeben. Das kann er und das macht er auch. Er steht über dem Gesetz. Bei ihm ist Gnade und die Gnade, die gibt er. Das Dritte, Jesus hat nicht gesagt, dass die Frau nichts Schlechtes gemacht hätte. Sondern es ist zum Ausdruck gekommen, auch wenn Jesus das nicht so ausgesprochen hat, ja, sie ist schuldig. Aber er hat sie freigesprochen. Das Vierte, Jesus hat eigentlich beides erreicht. Er hat das Gesetz heilig gehalten und er hat vergeben. Er hat das Böse todeswürdig verworfen und er hat die Gefallenen trotzdem am Leben erhalten und befreit. Und zum Schluss macht er die Frau darauf aufmerksam. Hey, mein Vergehen, das soll dich aufrichten. Es soll dich vom Bösen bewahren in der Zukunft. Es soll dich rein machen, heiligen. Und die Würde, die du jetzt überkommst, hey, tu die nicht wieder leichtfertig aufs Spiel setzen. Hat sie das verdient? Das war die Ausgangsfrage von dieser Predigt am Anfang. Jetzt am Ende dieser Geschichte kommt die Frage wieder. Ja, hat sie das verdient? Das ist eine Ehebrecherin. Hat sie das verdient, dass Jesus so mit ihr umgeht? Nein, also wie einen Lohn hat sie das nicht verdient. Wirklich nicht. Aber sie kommt trotzdem geschenkt über. Liebe und Wertschätzung kommt sie trotzdem über. Und das beeindruckt mich sehr in dieser Geschichte. Jesus hat trotz allem ein ungebrochenes Ja zu dieser Frau. Er sieht in ihr die Person, die er geschaffen hat. Weil es heisst im Kolosserbrief, alles ist durch Jesus geschaffen. Also die Frau auch. Und er kann und will ihr vergeben. Aufgrund von seiner Reinheit kann er das. Ja, warum? Warum hat sie das verdient? Und warum hast du, warum habe ich das verdient? Der Schöpfer liebt seine Geschöpfe. Er hat sie mit höchster Würde ausgestattet. Das ist, wenn er da Würde gibt, dann ist das eigentlich eine Wiederherstellung von der Würde. Das sehen wir bei dieser Frau jetzt da ganz gut. Und Jesus macht das bei uns auch immer. Die Zusage von Gott sehen wir in diesem wunderbaren Wort eingeblendet an der Leinwand, wo Gott selber sagt, hey, sogar wenn eure Sünden blutrot sind, dann sollen sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, sollen sie weiß werden wie reingewaschen werden wie weisse Wolle. Was für eine Zusage. Sie gilt für alle, die sich mit dieser Frau identifizieren können. Es muss ja nicht das sein, dass irgendeine Geschichte hinter dem Vorhang stattgefunden hat. Es kann auch etwas anderes sein, wo du einfach merkst, hey, ich habe eigentlich eine Strafe verdient. Ich habe total mich daneben verhalten. Ich habe gesündigt. Vielleicht ist dir während dem Zuhören da irgendeine Geschichte in den Sinn gekommen, wo du gemerkt hast, hey, da bin ich auch schon demütigt worden. Aber vielleicht hast du auch beim Zuhören gemerkt, dass du auf der anderen Seite schon mal gestanden bist. Bei denen, die verurteilt haben, die mit dem Finger gezeigt haben. Wie schnell klagen wir doch an. Gerade die Corona-Zeit hat uns das so deutlich gezeigt, wie schnell dass wir andere anklagen. Wie schnell dass wir das Gefühl haben, wir sind im Recht und wir wissen jetzt besser als die anderen. Dass wir uns über andere erheben, das geschieht in den verschiedensten Bereichen von unserem Leben immer wieder. Und so schnell. Ob bewusst oder unbewusst. Und in dieser Geschichte da ist ja eben nicht nur die Frau, sondern sind auch die Ankläger schuldig geworden. Und die haben durch das ebenfalls ihre Würde verloren. Und wenn dir das bewusst wird, dann tu Buss, kehr um. Bitt Gott um Vergebung. Und so wie Jesus das bei dieser Frau da hat, tut er es auch bei dir. Er vergibt dir gern. Und er gibt dir gern deine Würde zurück. Und auch wenn du die Worte, die ich jetzt noch sagen werde, nicht zum ersten Mal hörst. Jesus hat am Kreuz auf entwürdigendste Art und Weise gelitten. Er hat tiefste Demütigung erfahren. Er hat maximale Beschämung erlebt. Das hat er am Kreuz alles dreht. Aber durch die Auferstehung der Toten hat er alle beschämt, die ihn demütigt haben. Er ist jetzt König. Er ist grösser als alles Böse. Und darum ist er auch in der Lage, dir und uns allen Würde zurückzugeben. Und darum darf ich dir im Namen von Jesus zusprechen. Du bist von Jesus geliebt. Du bist sein Bruder, du bist seine Schwester. Du bist Gottes geliebtes Kind. Du bist wertvoll. Auch, oder wenn, gerade auch dann, wenn andere dich entwürdigt haben. Er liebt dich. Und er ist gekommen, für dir aufzuhelfen und dir die Würde zurückzugeben. Und ich ende mit einem anderen grossen Wort aus dem Römerbrief, was heisst: Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Amen.